Ja, meine Damen und Herren, jeder hat seinen eigenen Sound und manches passt dann irgendwie nicht so richtig dran hier. An sich müssten wir jetzt sofort reden, ja. Jetzt komme ich so noch dazwischen mit so etwas Alltäglichem. Gut, ich mache es aber einfach kürzer, damit wir Zeit haben zu reden. Das Erste will ich in Marburg sagen. Wenn es Bultmann nicht gegeben hätte, hätte ich mein Theologiestudium aufgegeben. Er hat mich befreit von einem Ausdruck von Glauben, die ich nicht teilen konnte. Nämlich von einem dreistockigen Weltbild. Die stehen alle auf und sagen so, jetzt bekennen wir, damit das ein bisschen geschmälert wird, sagen wir auch, in ökumenischer Gemeinschaft. Das heißt, die Katholiken sind schuld, dass wir es auch noch sprechen. Oder wir sagen es mit den Worten der Väter. Also wir sagen, wir sprechen das und in Respekt vor unseren Vorvätern und Müttern so. Und dann sprechen wir dies als unseren Glauben. Nach wie vor. Ich fühle mich in den Gottesdiensten an dieser Stelle inzwischen immer sehr einsam. Ich spreche nicht mehr mit. Aus Glaubensgründen. Und ich möchte das auch meinem Sohn, der wieder in die Kirche eingetreten ist, eigentlich nicht zumuten, dass er darin seinen Glauben ausgedrückt sehen soll. So, jetzt reden wir oft auch theologisch miteinander, hätte ich nie gedacht. Also es ist ein schwieriger Weg gegangen, war vierter hin. Das möchte ich nicht. Und das nur so zuvor. Also lieber Rudolf Bultmann, wunderbar, dass da auch sehr viel Lehre drin war oder auch wie Dogmatismus, will ich mal jetzt beiseite lassen. Aber doch eins sagen: Das ist dann für mich ein bisschen erträglicher geworden, den Glauben auszudrücken, auch in einem Bekenntnis durch die große Kirchenlehrerin Dorothee Sölle, die nämlich gesagt hat, wenn wir von Glauben reden, sollten wir nicht im Akkusativ reden, ich glaube an etwas, das und das und danach und dann an den Cape Canaveral-Tag, also, ja, wissen Sie, also Himmelfahrt. Wobei mir nicht ganz klar ist, war ich mir schon als Zehnjähriger, Vati, wenn er dann da hoch ist, hat er sich dann aufgelöst. Denn mein Vater sagte doch mir schon, dass er nicht unser Herr nicht auf der Wolke sitzt, obwohl auf dem Altar unserer gotischen Kirche ist er doch da oben. So. Also das sind dann ganz, ganz nüchterne, rationale Fragen eines jungen Menschen. Und wenn man jetzt aber den Versuch macht, darüber können wir reden, zu sagen, ich glaube nicht an etwas, auch schon gar nicht an etwas, was ich mit meinem Verstand nicht vereinbaren kann, sondern ich glaube im Dativ. Ich glaube jemandem, ich glaube ihm, dem Jesus, dem nehme ich das ab. Ihm, ich glaube nicht an ihn, sondern ich glaube ihm. Das habe ich auch in verschiedenen Formen versucht, mal auszuformulieren, was das dann heißt. Das nur so zuvor zu meinem Glauben. Ich bin in einer atheistischen, also ganz bewusst atheistischen Welt und Gesellschaft groß geworden. Ich bin der älteste von 7 Kindern aus einem Pfarrhaus. Der Protestantismus hat sich immer aus sich selber regeneriert. Das hat leider jetzt aufgehört. Ich bange um den Protestantismus. Jedenfalls in einem Umfeld, in dem ich mich immer meiner Haut wehren musste, solange ich denken kann. Ging es um Spartakusaufstand? Ging es um Bauernkrieg? Ging es um Hexenverbrennung? Ging es um Galilei? Ging es um, wie hieß der, Dibelius und seinen scharfen Antisemitismus und seine Entgleisungen im Blick auf den Einsatz von Atombomben und so? Immer war ich dran. Können Sie sich nicht vorstellen, meine jüngeren Geschwister haben es nicht mehr so erlebt. Wenn der Bauernkrieg dran war, Thomas Münzer, guckten Sie mich an, was sagst du dazu? Also ich habe dann auch aus apologetischen Gründen habe ich Theologie studiert. Ich wollte wissen, was ist da dran? Stimmt diese Kritik nicht auch? Oder was hat die Kirche gemacht? Worauf können wir uns positiv beziehen? Und was hat sie angerichtet? Und in welcher Tradition stehe ich da? Und dann sagen, habe ich etwas Zweites erlebt, was mich dann ja, bis heute getragen hat. In der Bibel gibt es da in den Psalmen einen Satz, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Sie glauben gar nicht, was so ein Satz in so einer Situation nach 61 für eine Rolle spielte. Aber jetzt nochmal zurück zu 1958. Ich hatte zwei Freunde in der Schule. Ich war der Einzige, der kein FDJ-Hemd anhatte. Aber bei mir wollten sie das die Ulbricht-Plakat andrehen beim Demonstrieren. Ja, ich sage, komm, das ist eurer. Ja. Sollte ich noch, der ich kein FDJ-Hemd noch den Ulbricht tragen? Ja, und da habe ich zwei Freunde gehabt und ich muss sagen, das habe ich an der Studentengarde später auch gesehen, ich verneige mich vor all denen, die zu unseren Kirchen gekommen sind, zu den katholischen, zu den evangelischen. Die Leute aus der jungen Gemeinde, die wussten, wir sind in einem totalitären Staat und nach 61 war auch alles zu. Karriere kannst du nicht machen, wenn du da dich kirchlich bekennst. So. Und die kamen trotzdem. Und da sind wir, und das sind so für mich die Grunderlebnisse meines Glaubens. Wir sind bei dem Pfarrer Stemmler, das ist der Sohn eines Mannes, der bekennende Kirche gewesen. Und der hat uns Dietrich Bonhoeffers Widerstand und Ergebung vorgelesen und auch interpretiert. Und da wusste ich, aha, das gibt's auch. So ein Mensch wie Dietrich Bonhoeffer. Und ich kann nur sagen, ich jeden Tag, so ein Brevier, ja, so jeden Tag ein Abschnitt Bonhoeffer und mir geht's besser. Oder ich werde ermutigt. Oder er mutet mir auch Wahrheiten zu. Und das ist großartig. Und meine beiden Freunde durften nicht von der Straße aus in das Pfarrhaus gehen, sondern sie gingen an den Seitenstraßen von hinten, sprangen über die Mauer des Pfarrhauses, des Pfarrhausgartens und sind dann an der Mauer entlang dann rein in die Wohnung. Das ist keine Heldentat, aber ich muss sagen, diese 15-Jährigen, ja, mit denen ich da zusammen war, was das auch für ein Vertrauen war. Im Übrigen, seit dieser Zeit hat nicht nur der liebe Gott alle meine Wege begleitet, sondern ich wurde auch noch von anderen begleitet, seit meinem 15. Lebensjahr. Gut, aber ich lebe, also insofern ist es nicht, jetzt nicht mein Thema. So. Also, ich habe mich immer verteidigt. 1957 kam der Sputnik. Und da waren wiederum, also ist nicht, der ist da nicht. Dann ist Gagarin nach oben, kam zurück. Da ist kein Gott. Na, Gagarin war nach oben, was sagst du nu? Heißt, die sind ja auch durchaus rationale Anfragen, wenn man sagt, Vater unser im Himmel und dann eben diesen himmelbewölkten oder nicht bewölkten Himmel meint. So. Was aber, wenn das bildlich gemeint ist, wo ist er denn dann? Also die Frage hat mich nie losgelassen, bis ich dann in letzter Zeit auch bei diesem sehr problematischen Herrn aus Wittenberg, wer heißt der, der sich hier in Marburg so dumm benommen hat, Luther, ne? Ja, also dass Luther doch letztlich auch einer von den Mystikern ist, das heißt, der weiß, dass der Glaube in mich hinein, durch mich hindurch, tief in mir ruhend und dass es einen Gott, wie sagt Bonhoeffer sehr schön, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Also den, der für sich existiert, sondern es gibt nur einen für mich und in mir. Und ich lasse mich bestimmen davon, das von Christus bestimmte Leben in einer Kirche, die für andere da ist. Und die Kirche habe ich, meine Kirche, meine evangelische Kirche, so erlebt. Also die Kirche, auch die jungen Leute, mit denen ich dann später in der Studentengemeinde war, das waren meine Lebensanker. In einer Zeit auch, in der Glaube und Wissen ein Streitthema war. Also, sie fragten mich Leute, du hast doch in Mathematik eine 2. Wie kannst du noch an Gott glauben? So, verstehen Sie? Du musst dich da gibst du entweder auf oder resignierst oder du kämpfst und liest was. Und ich sage, das sind so, Lektüre ist für mich, bestimmend bis heute, Literatur insbesondere, aber auch Essays und Bücher, von denen ich heute sagen würde, nee, das ist nicht meins. Aber es hat mich so aufgerichtet. Wissen Sie, wenn Sie der Einzige sind und alle anderen machen da mit oder sind überzeugt oder machen mit, obwohl sie nicht überzeugt sind. Das sagen sie aber nicht. Also wir haben da immer Unterschiede zwischen Tomaten und Radieschen. Die Radieschen sind die außen rot sind, innen drin Ist weiß und Tomaten durch und durch. Das waren Menschen, verstehen Sie mal, so war die Sprache damals. Das waren Menschen mit Bewusstsein. Also wer nicht an Gott glaubte, war ein Mensch mit Bewusstsein. Und es gab eben Leute, die hatten kein Bewusstsein. Und ich hatte nie Bewusstsein. Verstehen Sie, was auch mit der Sprache gemacht wird, ja. Aber was heute mit der Sprache durch den amerikanischen Präsidenten gemacht wird, ist sehr viel schlimmer. Ja, also jedenfalls so ein kleiner Aufsatz von Karl Friedrich von Weizsäcker, die Naturwissenschaft und der christliche Glaube, dass man, Herr Professor, Sie verzeihen, durchaus, wenn man ganz rational sein kann und so, durchaus auch glauben, so gläubiger sein, wie Heisenberg oder vor allen Dingen Karl Friedrich von Weizsäcker, ohne den und den Westrundfunk und meine Freunde und meinen wunderbaren Vater, wäre ich nie Theologe geworden. Was gab der mir zu lesen? Da war ich 15. Er gab mir zu lesen, hinter einer Wand von 17 Bänden oder 18 Bänden, Schweinsledern, hat er nie drin gelesen, Luthers Werke. Aber dahinter lag was. Dahinter lag Wolfgang Leonhardt, die Revolution lässt ihre Kinder. Dahinter lag Helmut Gollwitzer und Führe, wohin du nicht willst, sein Tagebuch aus der russischen Kriegsgefangenschaft. Ja. Und er brachte aus West-Berlin mit, von Walter Hofer, der Nationalsozialismus, Dokumente. Na, da war aber bei uns was los. Da hab ich meinen Eltern über den Kopf gewaschen. Wie sie denn konnten und so nicht. Es war so verzweifelt, habe ich meine Mutter selten gesehen. Und jetzt sage ich mir, Mensch, jetzt rufe ich meine Tochter an und sage, du Vati, das ist ja manches wie 32. Wir wissen nicht, wie wir das fassen können. Und wie sich sowas ausbreitet. Das, was also der Gymnasiallehrer aus dem Hessischen, also nichts gegen die Hessen, ich will nur sagen, weil die Nazis immer als Ostdeutsche charakterisiert werden. Was der so sagt, der kann das sagen. Und diese Republik toleriert das, weil sie sagt, das ist nicht so schlimm. Und das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, die Richtlinien in der Partei schon sind, das ist nicht verboten, weil die ja so unbedeutend sind. Ja, ich fürchte, wenn die nun bedeutender werden wieder. Also das sind Dinge, die mich heute bewegen, als jemand, der sich auch sehr genau mit der Sprache beschäftigt und sehe, wie süffisant, wie der das schafft, so einfach mit dem Wort 1000 Jahre deutsche Geschichte und wir werden weitere 1000 Jahre erleben, meine Freunde. Aha, 1000 Jahre. Sehen Sie, alle wissen, was gemeint ist. Und meine Theologie, auch meine Beschäftigung mit der Heiligen Schrift in der Übersetzung Martin Luthers, alles andere sind ja Übersetzungen. Martin Luthers ist tatsächlich Literatur. Es hat kein Geringerer als Nietzsche festgestellt. Weil diese, sagen, wie lässt sich präzis beschreiben, wer wir sind, wohin wir gehen, woher wir kommen, was der Sinn ist, was unser Versagen ist, was unsere Schuld ist. Und auch der auch heilige Augustinus, also der hat uns da natürlich was aufgebrummt und Luther hat das, Entschuldigung, ja auch dann weitergeführt. Also dieses Defizit, ja meine ich doch, Luther, ja, dieses defizitäre Menschenbild. Ich möchte, wandle vor mir und sei ganz, wird mit dem Abraham gesagt. Wandle vor mir und sei ganz, das heißt auch aufrecht. Ich möchte, dass der Glaube etwas bleibt, was uns aufrichtet, was uns hilft, Welt zu verstehen und auch das auszudrücken, was Geheimnis bleibt. Also ohne das Mysterium, insofern liebe ich meine katholischen Geschwister immer, die beim auch in der Heiligen Messe nicht darauf verzichten, vom Mysterium des Glaubens zu reden. Ich glaube, es gibt auch Dinge, wenn wir alles Geheimnisvolle herausnehmen, nehmen wir alles raus, wie wir, wenn wir ein Märchen sozusagen auserklären, statt es zu lesen. Sehen Sie, es gibt Dinge, die sind so darunter, die können wir nicht ganz ausdrücken. Das will ich nur sagen. Und da ist mir die Bibel dann auch in der Übersetzung eines Menschen, der mir später vom Lehrer zum Freund geworden ist, vom großen Lehrer zum Freund, das ist Walter Jens. Der hat 1972 das Neue Testament übersetzt, also am Anfang der Stall, am Ende der Galgen. Und was ich versucht habe in der DDR und bis heute geschafft habe, bin glücklich drüber. Ich war gegen diesen Kommunismus, aber ich war und bin kein Antikommunist. Gegen dieses System und gegen diese Partei und gegen diese Welterlösungsideologie. Und gegen die bin ich. Aber dass in der sozialistischen Idee, der in ein emanzipatorischer Gedanke steckt, das wollte ich nie aufgeben, ein emanzipatorischer Gedanke und ein Gedanke der Freiheit. So, nämlich im Kommunistischen Manifest, deswegen sage ich, mich immer interessiert hat, haben die immer gelesen, das ist falsch gelesen, ja. An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft tritt eine Assoziation, eine menschliche Assoziation, in der die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller ist. Und die haben das umgekehrt, in der die Befreiung aller die Bedingung für die Freiheit des Einzelnen ist. Und das heißt, erst wenn alle befreit sind, dann ist jeder frei. Vorher sind wir also gewissermaßen gebunden an die Weisheit der Partei. So, das war mir jetzt ganz wichtig zu sagen. Und an Literatur von Kindheit an. Das ist so ein Gedicht, heute lache ich auch über mich. Ja. Geh, gehorche meinem Winken, lerne zeitig klüger sein. Auf des Glückes großer Waage steht die Zunge selten ein. Du musst herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein. Na? In der DDR wurde viel auswendig gelernt. Das habe ich für mich aufgenommen. Wehre dich. Später merkte ich, man muss nicht nur die Frage, ob man Amboss oder Hammer ist, sondern auch die Frage stellen, wem der Hammer gehört. Das sind so. Oder meine Schwester, die in den Westen gegangen war, die wollte doch gern Abitur machen. War überhaupt nicht möglich und ist in den Westen gegangen. Die schickte mir Wolfgang Borchert. Und ohne Wolfgang Borchert, wieder ohne Bonhoeffer und ohne Bultmann, ne? Kann ich mir nicht denken. Wolfgang Borchert, ein Gedicht, das nicht von ihm stammt, aber zu ihm gehört. So wie manche Sätze Luthers, so, die sind nicht von ihm, aber die stimmen mit ihm zusammen. Und dieses heißt, dieses kleine Gedicht, Morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage ja. Und dieses Ja flankiert vom Nein, wenn sie dir befehlen, wieder morgen, das, tu das und das, dann sag Nein, diesen großen pazifistischen Text, der mich dazu gebracht hat, den Wehrdienst zu verweigern und den Konflikt mit meinen Eltern erneut zu auf eine andere Weise zu führen. Meine Mutter unter Tränen sagte mir, Junge, warum willst du uns das antun? Ich dachte, Mutter, du umarmst mich lieber und sagst, ich wünsche dir Mut und es ist gut, denn ich weiß ja, was das hieß, dass dein Vater im Krieg war und zurückgekommen ist und so. Ja, so, nee, willst du uns das antun? Sie wusste ja, was in den Gefängnissen los ist, aber ich hätte nicht leben können, ohne diese Entscheidung hier Nein zu sagen, niemals unbedingten Gehorsam zu schwören, schon gar nicht dieser Partei. Und bin da auch durchgekommen. Ich habe das Glück gehabt, wie andere, die mussten dann in den Knast. Mich haben sie nicht eingesperrt. Die wollten natürlich auch nicht zu viele Märtyrer. Und ich bin da, unter dieser mit durchgerutscht. Dann, ja. Letztes, Ereignisse, die für uns alle eine große Rolle spielen. Ich muss sagen, das Zweite Vatikanum führte mich dazu zu sagen, was ich heute wieder sage, ich habe auch einen Bischof in Rom. Und das mit wirklich, ich habe dem Papst auch einen Brief geschrieben, mit Blick auf seine letzte Enzyklika. Das halte ich auch für sagen, ethisch, politisch und geistlich für einen ganz großen Wurf. Ganz groß, die Enzyklika Laudato Si. Über die Sorge um das gemeinsame Haus. Und ich habe ihm einen Brief geschrieben, im November 2005. Ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal die Gelegenheit habe, rauszukriegen, ob der bis zu ihm durchgesickert ist oder ob er vorher weggenommen worden ist oder ob er tatsächlich so viel liegt, dass er auch gar nicht reagiert, dass er es bekommen hat. Ich habe das in meinem kleinen Büchlein jetzt auch abgedruckt und gewissermaßen als meinen Kommentar aus meiner Lebenserfahrung in der DDR, auch in der Giftküche DDR. Nicht nur die Stasi war die Giftküche, auch die Werke, weil Giftküche war das so. Ich dachte, da so das. Das versucht also mit meiner Erfahrung darzustellen, was ich dazu meine. Zu den Daten will ich nur Folgendes sagen. Ich habe als Neunjähriger 1953 erlebt. Man glaubt nicht, ich habe deswegen bei meinen Enkeln immer gesagt, man glaubt nicht, was Kinder schon alles mitkriegen und mitnehmen und so. Ich weiß noch sehr, sehr viel davon. 1961 der Mauerbau. Sie, die im Westen leben, können Sie sich nicht vorstellen, von dem Tag an, da war ich 17, war meine Welt zu. Jetzt gab es keine Alternative mehr. So. Und dann 1968 Prag, Und dann die Charta 77, der Aufbruch von liberalen, sozialistischen, aber jedenfalls und nicht kommunistischen, auch dissidentischen Leuten, so vor denen man, vor Václav Havel, ich weiß nicht, warum hat Rom den noch nicht, ehrlich gesprochen. Also gut, vielleicht kommen wir irgendwann mal hin, wo auch Leute, die nicht ausdrücklich richtig gläubig sind, aber genau das Richtige im Geiste Jesu zu tun, die heilig zu sprechen. Ich denke, Gott würde das, glaube ich, richtig finden. Also das glaube ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber ich glaube das. So, dann noch sagen das, wissen Sie, dass 1976 der Künstlerexodus, das war genauso schlimm wie der Mauerbau. Die Künstler in Massen verließen uns, auch wunderbarste Schauspieler, der eine ist gerade gestorben, Manfred Krug oder so, ja. Mensch, ihr habt uns auch noch, wir hatten schon keine Bananen, aber wir hatten gute Schriftsteller. Und die sind dann als im Westen, ich will ja nicht im Westen verantwortlich machen, aber jedenfalls wurde das immer wie ein Sieg gefeiert, wenn wieder mal einer wegging. Und wir lebten aber auch von denen. Wie wunderbar, dass Christa Wolf in der DDR geblieben war. Und hier konnte sie ja ohne weiteres gelesen werden. Aber wenn sie hier gewesen wäre, hätte sie bei uns gar nicht mehr ohne weiteres lesen können. Also so, das sind Dinge. Und natürlich zu der Friedensbewegung gehört habe und gesehen habe, dass viele kleine Menschen, wenn sie sich zusammentun und gewiss sind ihrer Sache, auch bereit sind, was auf sich zu nehmen. Das habe ich in der Friedensbewegung erlebt und ich hoffe, dass wir diesen Egomanen in Amerika, dass die Weltbewegung entsteht, dass wir einen Präsidenten bekommen, der auf der Höhe der Zeit ist. Das, was mir etwas da kommt, macht mich so hilflos wie noch nie in meinem bisherigen. Ja, aber was morgen ist, auch wenn es Sorge ist, ich sage ja.